Adrian Lobe. Speichern und Strafen. Die Gesellschaft im Datengefängnis. Wir leben in Zeiten der Datensammelwut. So gut wie alles, was wir tun, wird aufgezeichnet und abgespeichert. Das ist nicht zwingend schlecht. Wenn du den Algorithmus von Amazon ordentlich fütterst, weiß er ziemlich genau, was du gerade brauchst. Ein hilfreicher Ratgeber in Zeiten des ständigen Überangebots. Big Data ebnet aber auch den Weg in eine neue Kontrollgesellschaft nie dagewesener Größe. Mit anderen Worten, wir bauen uns unser eigenes Datengefängnis. All deine Google-Suchen, Amazon-Einkäufe, WhatsApp-Nachrichten, Facebook-Freundschaften und Standorte können nämlich von Staaten und Unternehmen dazu verwendet werden, Macht über dich und dein Leben zu gewinnen. In den Blinks zu Adrian Lobes Buch »Speichern und Strafen« zeigen wir dir, wie allumfassend die Überwachung heute schon ist. Lobes Stichwortgeber ist dabei der französische Philosoph Michel Foucault, der in seinem Werk »Überwachen und Strafen« beschreibt, wie Staaten mittels verschiedener Überwachungsmethoden die Macht über ihre Bürger ausweiten. Mit der aktuellen Omnipräsenz von Daten gelingt dies Regierungen und Unternehmen immer besser. Was daran genau für dich problematisch werden könnte, erfährst du im Folgenden. Blink Nummer 1. Wir könnten bald in einer algorithmischen Kontrollgesellschaft leben. Entsperrst du dein Handy mit deinem Fingerabdruck? Schaust du auf deinem Smartphone regelmäßig nach, wo du dich gerade befindest? Wir lieben es, uns selbst zu überwachen. Oft, weil es bequem und praktisch ist, aber auch, weil es Spaß macht. Und unsere Mobiltelefone liefern dafür alles Nötige. Sie sind vollgepackt mit Überwachungstechnologie. Einer Kamera, Fingerabdruck- und Näherungssensoren oder auch einem integrierten Thermometer. Ob wir unsere Schritte zählen, unseren Standort lokalisieren oder uns via Mikrofon überwachen lassen, wir sammeln all diese Daten weitestgehend freiwillig und geben sie weiter. Das Blöde daran, solche Informationen können im Zweifelsfall auch gegen uns verwendet werden. Im Prinzip tun Alexa und Siri das, was auch ein Gefängniswärter tut. Sie kontrollieren unsere Anwesenheit, zeichnen unser Verhalten auf und hören uns ab. Jede biometrische Gesichtskontrolle entscheidet über mögliche Konsequenzen. Für eine juristische Sekunde hält man uns fest und steckt uns gewissermaßen in Untersuchungshaft. Wir empfinden diese permanenten Festnahmen nur deswegen als nicht so schlimm, weil dabei lediglich unser Datenkörper abgetastet wird. Doch wenn sich die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum weiter verbreitet, befinden wir uns sozusagen in Dauerhaft. Die Datensammelwut führt unmittelbar in eine algorithmische Kontrollgesellschaft. Um uns herum entstehen Mauern, ohne dass wir es merken. Teil unserer Realität ist es zum Beispiel, dass Algorithmen uns anhand unserer Daten beurteilen und uns, teilweise vollkommen unbemerkt, wortwörtlich aus dem gesellschaftlichen Verkehr ziehen. So entscheiden bereits heute automatisierte Systeme darüber, wer ein Land betreten darf und wer nicht. Wer Pech hat, landet auf einer sogenannten No-Fly-Liste. Beim Antrag eines Reisevisums in die USA werden unter anderem Fotos, Fingerabdrücke, Reisepläne, Adressbücher und Bankkarten geprüft. Außerdem durchsucht ein Algorithmus bei einigen Antragstellern sogar deren Facebook- oder Twitter-Accounts nach belastendem Material. Die gesammelten Daten gleicht er mit einer Terror-Datenbank ab. Gibt es zu viele Überschneidungen, schlägt er Alarm. Leider verdächtigt er oft die Falschen. Eine Untersuchung der University of Western Ontario konnte zeigen, dass Kanada 100.000 unbescholtene Staatsbürger als potenzielle Terroristen führt. So landete auch ein 6-Jähriger allein aufgrund seines Namens und seiner Religionszugehörigkeit auf einer No-Fly-Liste. Blink Nummer 2. Wenn bloßes Googlen zur Strafe führt, sind wir nicht mehr weit entfernt von strafbarem Denken. Menschen, die zu Unrecht auf einer No-Fly-Liste landen, ergeht es wie der Figur K. in Franz Kafkas Roman »Der Prozess«. K. wird eines Morgens plötzlich festgenommen, ohne den Grund seiner Verhaftung zu erfahren. So sehr er sich auch bemüht, er findet niemanden, der ihm sein Vergehen nennen könnte. Widersprechen kann er aber auch nicht. Seine Schuld ist sicher, denn das System kann schließlich nicht falsch liegen. Für No-Fly-Listen gilt das Gleiche. Wen der Algorithmus erst einmal aussortiert hat, der ist in der algorithmischen Kontrollgesellschaft verloren. Unschuldig in die Fänge des Gesetzes kommt man jedoch nicht nur, indem man den falschen Namen hat und zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort geortet wurde, sondern möglicherweise auch dadurch, dass man nach den falschen Dingen googelt. So erging es auch dem New Yorker Polizisten Gilberto Valley, der Google folgende Frage stellte: Wie entführt man Mädchen mit Chloroform? Dass diese Frage nicht im Privaten blieb, liegt an Valleys Ehefrau. Da ihr Mann Nacht um Nacht vor dem Computer verbrachte, installierte sie eine Spionagesoftware, um sein Suchverhalten zu überwachen, und leitete die Ergebnisse schließlich an die Behörden weiter. Im Oktober 2012 wurde Valley verhaftet und am Ende sogar verurteilt. Obwohl er nie tatsächlich kriminell gehandelt hatte, befand eine Jury ihn für schuldig und steckte den Ex-Cop somit ins Gefängnis. Eine derartige Verurteilung stellt uns vor vollkommen neue Probleme der Verbrechensbekämpfung. Ist man schon Täter, wenn man sich über die Ausführung einer strafbaren Handlung informiert? Und wie ausgereift muss diese Vorstellung sein, bis man schuldig ist? Natürlich hätte es sein können, dass Valley seine Gedanken in die Tat umsetzt. Vielleicht ist er zu Recht verurteilt worden, wer weiß. Aber wenn schon das bloße Googeln ein Verdachtsmoment erzeugt, ist der Schritt zu strafbarem Denken nicht mehr weit. Dann werden die sogenannten Thought Crimes Realität, die man aus Orwells 1984 kennt. Tatsächlich arbeitet Facebook seit geraumer Zeit an einer App, die Gedanken der Nutzer in Schriftsprache übersetzen kann. Ein Sensor misst dabei Hirnströme und wandelt neuronale Signale in einen Text um. Die Technik trägt den Namen Brain Click und soll es gelähmten Menschen ermöglichen, ihre Gedanken ohne Umweg mitteilen zu können. Ob man an ein Verbrechen denkt oder direkt danach googelt, der Kontext ist entscheidend. Vielleicht recherchiert eine Autorin für einen Krimi oder ein Hobbyermittler will sich schlau machen. Wenn Denken oder Googeln strafbar werden, dann befinden wir uns in ständiger Untersuchungshaft des Datengefängnisses. Blink Nummer 3. In der Poststrafgesellschaft können Gesetze dank des Codes gar nicht mehr gebrochen werden. No-Fly-Listen und Überwachung der Suchverläufe sind nur eine Vorstufe der algorithmischen Kontrollgesellschaft. In dieser regiert der Programmcode. Heute ist es für einen Kleinkriminellen noch möglich, ein Auto aufzubrechen, einzelne Teile wie beispielsweise das Autoradio zu klauen und anschließend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Wären Autoradios jedoch zukünftig mit einem Sicherheitscode programmiert, der sie an ein bestimmtes Fahrzeug bindet, würden sie nach dem Diebstahl unbrauchbar. Apple besitzt bereits seit 2011 ein Patent für einen Sender, der die Kameras von Mobiltelefonen via Infrarot blockiert. Anstatt ein Fotografieverbot zu erwirken und umständlich Verbotsschilder anzubringen, müssen Betreiber künftig nur mehr den Apple-Störsender einschalten, um Konzertmitschnitte zu verhindern. Um Verbrechen zu vereiteln, braucht es zukünftig also keine abschreckenden Strafen oder tatsächliche Verurteilungen mehr. Es genügt, alles so zu programmieren, dass Verbrechen unmöglich wird. Niemand könnte mehr gegen das Gesetz verstoßen, selbst wenn er das Gesetz für sinnlos oder überflüssig hielte. Die Gesetzestreue wäre vorprogrammiert, staatliche Bevormundung lässt grüßen. Keine Verbrechen, keine Strafe? Hört sich doch gut an, oder? Doch dabei wird es natürlich nicht bleiben. Was wäre beispielsweise, wenn Mietverträge zukünftig via Blockchain-Technologie zu sogenannten Smart Contracts würden? Vertragsinhalte wären dann Teil eines Programmcodes. Der Vermieter könnte zum Beispiel die Höhe der Miete und die Kaution vermerken. Sobald der Mieter sich nicht an eine der Vereinbarungen hält, also zum Beispiel seine Miete nicht zahlt, kommt er nicht mehr in seine Wohnung. Gesetze in Code festzuhalten, birgt eine enorme Gefahr. Werte werden als absolut gesetzt. Wenn der Mieter das Geld nicht bis X überwiesen hat, dann Türsperrung. Dies macht die Auslegung von Gesetzen beinahe unmöglich. Die juristische Sprache verliert ihre Möglichkeit, im positiven Sinne vage oder mehrdeutig zu sein. Wenn Gesetze und Programmcode eins werden, dann gleicht die gesetzliche Norm der Schwerkraft. Wir können nicht mehr wählen, ob wir ihr folgen wollen oder nicht. Und das unabhängig davon, wie sinnvoll oder hanebüchen eine Norm ist. Außerdem verschwinden wichtige Grauzonen in der Auslegung der Gesetze. Wenn diese nicht mehr existieren, machen wir uns vollkommen abhängig vom richtig oder falsch der Maschine. Blink Nummer 4. Algorithmen bestimmen mehr und mehr darüber, was normal ist. Normalität. Dieser Begriff kann je nach Perspektive ganz Unterschiedliches bedeuten. und er ändert sich mit der Zeit und dem gesellschaftlichen Kontext. Früher war es normal, Fleisch zu essen, wenn es welches gab. Heute entscheiden sich viele Menschen für den vegetarischen oder veganen Weg. Doch was, wenn eine KI plötzlich darüber entscheidet, was normal ist? Als der Neuseeländer Richard Lee im Jahr 2016 einen Reisepass beantragte, scheiterte er an seinem unnormalen Gesicht. Die Software, die eigentlich bei der Erstellung des Passes helfen sollte, brach den Vorgang ab, da Lees Augen auf dem Foto angeblich geschlossen waren. Die Augen des gebürtigen Taiwanesen stehen nur näher zusammen und sind schmaler als der Durchschnitt. Gesichtserkennungsalgorithmen funktionieren, indem sie im Gesicht markante Stellen wie Augen, Kinn und Schläfen, sogenannte Knoten, suchen und anschließend in ein Gittermodell umwandeln. Danach wird das Bild technisch normalisiert, damit die Position der Augen auf allen Bildern im gleichen Bildbereich auftaucht. Man muss die verschiedenen Schritte nicht im Einzelnen verstehen, um das Problem zu sehen, sobald Normalität rein mathematisch bestimmt wird. Die Berechnung funktioniert nach dem Motto: Ein solcher Wert ist der Durchschnitt, daher sollten alle so aussehen. Und solche Augen, die können doch nicht normal sein. Dass Algorithmen stets nur die Stereotype ausspucken, mit denen man sie programmiert, ist nur ein schwacher Trost für die Opfer einer automatisierten Diskriminierung. Die Probleme fangen gerade erst an. Dank Algorithmen könnten bald sämtliche Aspekte unseres Lebens einer neuen Form der Normierung unterworfen werden. Indem er soziales Verhalten misst, kann ein Staat Normierungspraktiken besser durchsetzen. Das chinesische Sozialkreditsystem macht erwünschtes Verhalten messbar. In diesem System gilt beispielsweise eine Punktezahl von 550 bis 600 als normal. Umgekehrt bedeutet das, wer zum Beispiel einen Wert von 450 hat, muss sich abnormal verhalten haben. Dabei ist es dann vollkommen egal, ob er eine echte Straftat wie Körperverletzung begangen oder mit Hilfe des Messenger-Dienstes Weibo einen kritischen Kommentar über die Regierung abgeschickt hat. Wer zur Gesellschaft gehört und wer nicht, wird in diesem Fall rein mathematisch festgelegt. Wenn wir jegliches Verhalten vermessen und normieren, erschaffen wir damit eine kalte Welt, in der allein die Mathematik über uns herrscht. Wollen wir wirklich so leben? Blink Nummer 5. Durch die Dauervermessung verlieren wir mehr und mehr an Privatsphäre. Nicht nur unser Verhalten wird in der algorithmischen Kontrollgesellschaft ständig vermessen. Auch unsere Körperfunktionen unterliegen mehr und mehr dauerhafter Kontrolle. Viele von uns vermessen ihren Körper inzwischen mit großer Lust und teilen anschließend die Gesundheitsdaten. Doch dieses Verhalten könnte in Zukunft ernsthafte Konsequenzen haben. In den USA gibt es seit November 2017 sogenannte smarte Pillen. Diese schlauen Helfer sollen Ärzten mitteilen, ob der Patient auch regelmäßig seine Medikamente einnimmt. Die smarte Pille enthält einen sandkorngroßen Sensor, der in der Magensäure landet und von dort aus mit einem Patch kommuniziert. Sobald der Sensor mit der Magensäure in Berührung kommt, sendet er einen elektrischen Impuls an den Patch, der dann wiederum per Bluetooth Daten an eine App sendet. Der Patient hat sein Antidepressivum um 8.15 Uhr eingenommen. Zwar hat auch der Patient Einsicht in seine auf diese Weise gewonnenen Gesundheitsdaten, doch letzten Endes dient die smarte Pille hauptsächlich der Überwachung, ob die Medikamente richtig eingenommen werden. Dass man immer daran erinnert wird, seine Tabletten einzunehmen, ist doch ein echter Vorteil, oder? Ja, aber auf der anderen Seite steht die Versicherung, die ebenfalls Zugriff auf die Daten hat. Wer seine Medikamente nicht exakt so wie verordnet einnimmt, rutscht dann vielleicht automatisch in die nächsthöhere und damit auch teurere Versicherungsklasse. Die smarte Pille wird zum smarten Vertrag. Weitere smarte Pillen vermessen, wie gesund du dich ernährst. Die Pulsfrequenz und die Anzahl der zurückgelegten Schritte verraten, wie viel du dich bewegst, wie viel Sport du treibst. Ein fauler Abend mit Chips und Cola auf der Couch wird als Vermerk gespeichert und geht per App direkt an deinen Arzt und in deine Akte ein. Ähnlich dystopisch klingt die Erfindung des US-amerikanischen Startups Pavlok, das nach dem Verhaltensforscher Ivan Pavlov benannt wurde. Ähnlich wie er in einem berühmten Experiment Hunde so konditionierte, dass sie beim Klingeln einer Glocke Futter erwarteten, verkauft Pavlok ein Armband, das seinem Träger bei unerwünschtem Verhalten einen Elektroschock versetzt. Wer also nicht zur vereinbarten Zeit joggt oder morgens länger im Bett liegen bleibt, als er zuvor einprogrammiert hat, dem jagt das Armband bis zu 255 Volt durch den Körper. Fehlverhalten war gestern. Das selbstgebaute Datengefängnis macht es möglich. Blink Nummer 6. Dank Metadaten lassen sich große Menschenmassen überwachen. In den bisherigen Blinks haben wir uns vor allem darauf konzentriert, welche Macht Konzerne und Staaten mithilfe von persönlichen Daten über uns als Einzelpersonen erlangen können. Während wir smarte Pillen und uns geißelnde Armbänder noch selbst auswählen können, haben wir in anderer Hinsicht längst keine Wahl mehr. Dem Medientheoretiker Matteo Pasquinelli zufolge wird es zukünftig weniger darum gehen, den einzelnen Menschen anhand seiner Daten zu kontrollieren. Das große Ziel wird sein, mithilfe sogenannter Metadaten die gesamte Gesellschaft zu überwachen. Klar, indem Unternehmen persönliche Daten über uns sammeln, können sie Persönlichkeitsprofile erstellen und uns anhand dieser beispielsweise zum Konsum anregen. Staaten wissen dank solcher Datenprofile mehr über den Einzelnen als die Stasi, träumen in Zeiten von Big Data aber vor allem davon, die Handlungen der gesamten Bevölkerung zu bestimmen. Und hier kommen die Metadaten ins Spiel. Metadaten enthalten im Gegensatz zu personengebundenen Daten keine konkreten Inhalte. In Metadaten stecken zwar nicht die Informationen, wonach du bei Google gesucht hast, dafür verraten sie aber, wann und von welchem Ort aus du das getan hast. Man sieht nicht, was du geliked hast, jedoch kann man erkennen, wie viel du likest. Da sich derartige Metadaten relativ leicht in großer Menge erheben lassen, eignen sie sich, zumindest scheinbar, dafür, das zukünftige Verhalten großer Gruppen vorherzusagen. Wie sähe eine gesamtgesellschaftliche Überwachung mittels Metadaten aber konkret aus? Als Beispiel kann man sich das Massenüberwachungsprogramm Skynet anschauen. Das von der NSA entworfene Programm überwachte in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan die Mobiltelefone von rund 55 Millionen Menschen, mit dem Ziel, Terroristen aufzuspüren. Ein Algorithmus wertete die Metadaten anschließend aus und berechnete für jeden der 55 Millionen Menschen einen Terror-Score. Wer sich suspekt benahm, also beispielsweise exzessiv seine SIM-Karten wechselte, nur Anrufe erhielt, statt selbst anzurufen, oder sich besonders häufig an Flughäfen aufhielt, wurde zum Terroristen. Das offensichtliche Problem ist dabei, dass man nicht allein automatisch auch tatsächlich ein Terrorist ist, wenn man vergleichbare Metadaten erzeugt. Dennoch starben in der Vergangenheit unzählige Menschen bei Drohnenanschlägen, weil Skynet eine Terrorgefahr errechnet hatte. Wie viele von diesen Menschen unschuldig waren, weiß niemand. Sicher ist allein der Glaube an die Richtigkeit der Metadaten. Blink Nummer 7. Die andauernde Berechnung unseres Verhaltens gefährdet unsere individuelle Freiheit. Für Kriminalisten ist unsere Freiheit kein besonders hohes Gut. Ihnen geht es darum, Verbrechen zu verhindern, selbst wenn das bedeutet, erst einmal alle Menschen unter Generalverdacht zu stellen. Doch unsere Freiheit ist auch in anderer Hinsicht in Gefahr. Aufgrund des exzessiven Datensammelns und der andauernden Vorausberechnung unseres Verhaltens werden wir nämlich mehr und mehr auf eine Identität festgelegt. So könntest du in Zukunft beispielsweise daran gehindert werden, bestimmte Orte zu besuchen. Und das ganz ohne Absperrband. Der Trick dabei ist, dass du sie auf Google Maps nicht mehr finden kannst. Wenn eine KI beispielsweise aufgrund deines bisherigen Verhaltens davon ausgeht, dass du keinen Fastfood magst oder dich nicht für Bücher interessierst, könnte sie auf die Idee kommen, dir Bibliotheken oder die Filialen von Burgerketten erst gar nicht mehr auf der Karte anzuzeigen. Urbane Filterblasen wären die logische Konsequenz. In gewissen Stadtteilen hielten sich dann nur bestimmte Menschen mit bestimmten Interessen auf, die einem bestimmten Milieu angehörten. Klar scheint, die Freiheit, uns auszuprobieren und zu entwickeln, wird geringer, je mehr gesammelte Daten über uns existieren. Selbst zu wählen könnte in diesem Szenario möglicherweise bald sogar ganz der Vergangenheit angehören. Mit anderen Worten, indem wir immer gläserner werden, bewegen wir uns auch auf eine Postwahlgesellschaft zu. In dieser Postwahlgesellschaft gibt es nur noch ein Suchergebnis für jede Suche. Ex-Google-CEO Eric Schmidt schwebte schon im Jahr 2005 ein Algorithmus vor, der nicht mehr mehrere Suchergebnisse präsentiert, sondern nur noch ein einziges, genau auf uns zugeschnittenes. Weil uns der Algorithmus aufgrund einer Vielzahl von Daten besser kennt als wir uns selbst, weiß er auch exakt, woran wir bei der Suche gedacht haben. Alternativen muss er also gar nicht mehr aufzeigen. Auf ähnliche Art und Weise könnten dann auch Bundestagswahlen ablaufen. Der Algorithmus hat den Entscheidungsbaum schon für uns durchgespielt, unsere Präferenz bereits vermerkt und an die Wahlurne weitergegeben. Zum Wählen reichen dann ganz einfach all die Likes und Klicks, die wir im Vorfeld getätigt haben. Das waren unsere Blinks zu Speichern und Strafen von Adrian Lobe. Die Quintessenz der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Big Data mit dem Aufkommen zahlloser technischer Gadgets die Geburtsstunde immer ausgeklügelterer Überwachungstechnologien ist, mit denen sich Menschen zuerst berechnen und anschließend beherrschen lassen. Die andauernde Berechnung unseres Verhaltens gefährdet jedoch unsere individuelle Freiheit, weil wir in einer vorprogrammierten Welt mehr und mehr an Wahlfreiheit einbüßen. Und wenn wir keine Verbrechen mehr begehen, sondern nur nach ihnen googeln müssen, um ins Gefängnis zu kommen, sind wir nicht mehr weit entfernt von einer algorithmischen Kontrollgesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören.